Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Frauenorte erzählen Geschichten. Ich heiße Anke Triller, bin Koordinatorin der Frauenorte Sachsen-Anhalt und befinde mich heute hier. Wie heißt es in den Märchen so schön? Da, wo alles begann, in Zörbich-Anhalt. Ich habe hier GesprächspartnerInnen eingeladen. Ladies first, Heike Stenschke als Leiterin der Kita Rotkäppchen, die Zörbiger Ortsbürgermeisterin, die Frau Schöllner, und den Museumsleiter Stefan Auert-Watzig. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Runde. Lassen Sie uns nun gemeinsam Interessantes erfahren über Deutschlands ersten Frauenort, denn tatsächlich bundesweit als erster Frauenort gewürdigt, aber auch Deutschlands älteste, heute noch existierende Kindereinrichtung, die sich hier in Zörbich befindet. Der Anlass, wie gesagt, vor 20 Jahren wurde der erste Frauenort deutschlandweit begründet und eine Gedenktafel angebracht. Mittlerweile gibt es 51 Frauenorte in 37 Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Und der historische Bogen zieht sich über 1000 Jahre hinweg bis in die Gegenwart. Denn der jüngste Frauenort ist auch der geschichtlich jüngste in Burg, der die Leistung von Brigitte Reimann würdigt. Die Idee wurde aufgegriffen. Ist mittlerweile in Brandenburg, in Hamburg, in Niedersachsen, Sachsen und Thüringen auch zu finden. Und ich habe eine Zeitzeugin aus der Zeit von vor 20 Jahren dabei. Wenn ich richtig informiert bin, ist Frau Stenschke zumindest damals schon in der Kita ja gewesen, hat mitgearbeitet, war noch nicht die Leiterin. Seit 2012, glaube ich, sind Sie Leiterin. Aber Sie waren damit dabei. Können Sie sich noch erinnern daran, was denn eigentlich Ihr konkreter Anlass war, sich damit zu beschäftigen, dass das damals der älteste oder der heute älteste durchgehende Kindergarten ist?
Es gab damals eine feierliche Übergabe, die fand vor unserer Einrichtung statt. Und es waren auch einige Persönlichkeiten mit vor Ort, zum Beispiel die Gerlinde Kuppe war mit anwesend gewesen.
Der Anlass, weswegen wir uns heute hier zusammengefunden haben, wie gesagt, soll jetzt nicht das Jubiläum als solches sein, sondern durchaus das spannende Thema, was abgebildet wird in diesem Frauenort. Das ist ein Frauenort ist, der jetzt weniger einen biografischen Bezug hat, wie ja andere Frauenorte auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, zum Beispiel mit der Sammlung der Katharina II. Oder mit der Jenny Hirsch in Zerbst oder auch Maria Barbara Bach in Köthen, sondern tatsächlich Frauenort deshalb, weil es einen Anlass gab oder einen Anlass gab, dass Frauen sich mit beteiligt haben, etwas zu begründen, es zu erhalten, es zu unterstützen, auch im Zusammenhang mit Ausbildungsorten. Und wir sind hier in diesem Bereich, was die Kindergartenentwicklung angeht, eben tatsächlich sehr breit aufgestellt in Sachsen-Anhalt. Es gibt noch weitere Frauenorte in Köthen, in Treusig oder auch in Leuna, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da geht es dann um die Ausbildung der Erzieherinnen hier in diesem Land. Und dieser Frauenort in Zörbich beschäftigt sich tatsächlich mit der Lebens- und Arbeitswelt und eben keinem biografischen Bezug. Lebens- und Arbeitswelt von Kindergärtnerinnen oder Kindererzieherinnen. Vielleicht kann uns die Frau Stenschke noch mal kurz sagen, wie das heute eigentlich mit dem Beruf ist. Und was mich persönlich interessieren würde, wäre, wir reden von einem Frauenort. Ich denke, gerade Kindergärten oder Kindertagesstätten sind auch etwas, wo es wieder fast spannend wird, ob es da an einem oder anderen Ort auch ein Männerangebot gibt an Erzieherinnen. Und vielleicht kann sie mir dazu was verraten.
Also der Beruf des Erziehers ist vorwiegend bei den weiblichen Personen so. Wir hatten vor einigen Jahren auch mal einen männlichen Kollegen. Es war sehr spannend, gerade jetzt auch für die Kinder mit Fußballspielen und so weiter. Leider ist dieser Kollege dann wieder gegangen, weil er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Aber wie gesagt, wenn so ein Mann in einer Frauenwelt mit dabei ist, ist es schon recht spannend für alle.
Ja, als Hintergrund möchte ich ergänzen, dass tatsächlich die Kindererzieherin damals ein neues Berufsfeld für Frauen waren. Denn bis dato gab es nur die Kinderlehrer in der Form, wie es auch in England stattgefunden hat, dass es also quasi kleine Vorschulen gab, wo Kinder erzogen wurden. Aber da gab es tatsächlich nur Kinderlehrer. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Entwicklung in Richtung, welche Möglichkeiten haben auch Frauen, einen Beruf zu ergreifen und sich entsprechend ausbilden zu lassen. Und da hat der Herr Friedrich Fröbel ja eine große Aktie dran, weil er tatsächlich selber Mann der Tat war und jede Menge Kindergärtnerinnen ausgebildet hat. Und das führt uns eigentlich auch darauf zurück, dass selbst der Kindergarten als Begriff, der ja auch in andere Sprachen übergegangen ist als Eigenwort, als Eigenwortschöpfung, bereits seit 1840 existiert. Also damals hat Fröbel begonnen, von dem Kindergarten zu sprechen, Kinder also auch zu erziehen, zu hegen und pflegen, wie man es vom Pflanzgarten als solches kannte. Ein sprachlich eigentlich sehr schönes Bild. In Zürbich kann man auch sehr gut nachvollziehen, meines Erachtens, die Entwicklung dahingehend, dass es ein Abwägen gab der damaligen Strömungen oder ein Ringen der Strömungen, dass eine Kinderanstalt oder Kinderbetreuung stattfinden kann in Form einer Kinderbewahranstalt, mehr mit dem sozialen Hintergrund, bedürftige Familien zu unterstützen, ihre Kinder zu bewahren vor Gefahren im Haushalt, wenn sie alleine bleiben müssen, und aber auch diesem erzieherischen Konzept des Fröbels dahinter. Und da ist Zürbich ein sehr gutes Beispiel, weil das halt, wie gesagt, vor Ort die Auseinandersetzung stattgefunden hat, woraus ja dann die Gründung einmal 1846 der Kinderbewahranstalt in Zürbich hervorgeht und dann aber sozusagen um die Ecke in Quetz dann der Fröbelsche Kindergarten im Sinne Fröbels 1846 vom Herrn Hildenhagen, wenn ich es richtig informiert bin, auch stattgefunden hat. Das heißt, wir haben hier vor Ort tatsächlich so ein fast greifbares Medium, wo man sagen kann, die war sehr spannend. Die beiden Richtungen haben miteinander konkurriert und aber zu einem späteren Zeitpunkt durchaus auch zusammengefunden, was sicher auch in der Gegenwart nachvollziehbar ist. Weiß nicht, kann die Frau Stenschke mir vielleicht noch ein kurzer zu ihrem Kindergartenkonzept, ihrem derzeitigen Kita-Konzept etwas sagen?
Unser Konzept beruht auf dem Situationsansatz. Das heißt, wir planen Angebote, aber sollte jetzt doch irgendwas bei den Kindern brennend anstehen oder irgendwelche Fragen oder Situationen sich ergeben, dann wird natürlich auf dieses Thema Mehrwert gelegt und dann sind wir auch sehr flexibel und können halt oder halten halt dann an unserem Plan nicht fest und können dann halt individuell auch auf die Gegebenheiten, die Kinder so beschäftigt, eingehen.
Wie ich auch gelesen habe in der Chronik, die damals ortsansässige Historikerin Brigitta Weber sehr umfangreich recherchiert hat, gab es damals schon Feste. Ich denke, Kinderfeste oder Feste in den Kitas sind heute auch großer Bestandteil in der aktuellen Zeit. Was sich von Anfang an auch wie ein roter Faden durch diese Historie des Kindergartens Rotkäppchen, den wir heute sozusagen im Fokus haben, zieht, ist, dass die gesamte Stadtgesellschaft oder Gemeinde auch engagiert war und gesagt hat, also wir brauchen aus sozialen Gründen etwas, aber wir fordern nicht nur, sondern wir bringen auch ein. Und da wäre jetzt meine Frage an die Ortsbürgermeisterin, Frau Schöllner. Wie stellt sich das denn jetzt in Zürbich eigentlich dar? Gibt es dann Patenschaften? Gibt es Zuarbeiten gerade bei solchen Festen? Wie kann man das heute sich vorstellen, wie solche Feste auch mit unterstützt werden durch die gesamte Ortschaft? Oder Stadt, Entschuldigung.
Im Moment ist es so, dass die Kita-Einrichtung, also es ist nicht nur die Kita Rotkäppchen, sondern auch generell alle anderen Anträge auf Ortschaftsmitteln bei uns stellen und wir die meistens oder im überwiegenden Teil wohlwollend gewähren, sodass dann Unterstützung in Form von Geldleistung hinzukommt. Und wenn gewünscht ist, geht man auch noch persönlich vorbei und bringt noch eine Kleinigkeit mit, wenn ein Fest ist. Und was im Moment für mich, weil ich diese Tätigkeit auch erst seit einem knappen Jahr ausübe, noch nicht an mich herangetreten wurde, dass, wenn Unterstützung in persönlicher Art gewünscht ist, dass man die natürlich auch gewähren würde. Es ist auch wirklich so gemeint, ja.
Ja, ja, das, was Sie jetzt gerade nicht hören konnten, war, dass es tatsächlich nochmal verständigt wurde, dass es kurze Wege gibt in einer kleinen Stadt oder gerade auch in einer kleinen Stadt und dass man sozusagen auch weiter netzwerken möchte, dass es viele Ideen gibt hier vor Ort und das finde ich eben, wie gesagt, auch wunderbar an diesem Projekt, dass es mit Leben erfüllt ist, dass es kein von oben, also top-down organisierte Begegnungsform ist, sondern tatsächlich dazu führt, dass an der Basis, wie man so schön sagt, drüber gesprochen wird, aber vor allen Dingen auch gehandelt wird und dass unterschiedliche Angebote herangeführt werden. Ich hatte die Ortsbürgermeisterin auch dahingehend gefragt, weil es in der Chronik, die ich dankenswerterweise schon mal lesen konnte, gab es nämlich auch eine nette Formulierung, wo ich denke, dass es aber heutzutage nicht mehr die Rolle spielt, dass die 1846 gegründete Kinderbewahranstalt permanent Existenzsorgen hatte. Also wie gesagt, es waren Bürger bereit. Der Dr. Heine hat ja begonnen mit der Stiftung von Mitteln und so weiter und mit anzuregen, hatte damals auch den Herrn Fröbel eingeladen. Deswegen kam ich vorhin auch auf das Thema Kinderfeste. Tatsächlich wurde damals bei einer Beratung dann ermöglicht, dass der Herr Fröbel mit drei seiner Kindergärtnerinnen anreiste und auch eine Demonstration durchführte, die so einen starken Zulauf hatte, deswegen dachte ich Kinderfest schon dahingehend bald, dass sogar der Veranstaltungsort verlegt werden musste, weil viel mehr Leute teilnehmen wollten. Und ich denke auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man da den Chroniken entsprechend folgt, gab es dann eben auch die Enttäuschung, dass es in Zörbig dann erstmal nur eine Kinderbewahranstalt war, die aufgrund der eben mangelnden Ausbildung der Betreuerin eben auch dieses Bildungs- und Spielkonzept und so weiter nicht anbieten konnte. Und dass das auch ein Grund dafür war, dass es eben, wie gesagt, existenziell bedrohlich wurde für die Einrichtung als solche, weil eben auch immer weniger BewohnerInnen ihre Kinder einmal finanziell sich das leisten konnten, sie zu geben, aber eben auch der Sinn und Zweck, oder der ihnen vorgezeigt wurde, was Fröbel eigentlich auch mit dieser Kleinkinderziehung der Öffentlichen vorhatte, eben nicht so umgesetzt werden konnte. Und tatsächlich ist wohl im Archiv ein Schreiben aufgetaucht, dass 1847, da zitiere ich jetzt einmal, aus einem Manuskript, was die Frau Weber zusammengestellt hat, 1847 schien die Existenz der Bewahranstalt bedroht. Hilfesuchend wandte sich deren Vorstand an den Magistrat und schrieb: Um nun aber das Wort, das man oft hören muss, in Zörbig hält sich dergleichen nicht länger als ein Jahr. Es ist kein Sinn dafür, kein Wahres werden zu lassen. Erlauben wir uns, den Magistrat dringend um Schutz zu ersuchen und womöglich mit der ungefähren Summe, welche unser Defizit beträgt, aus Kommunalkassen zu unterstützen und aus denen auch in der Folge einen jährlichen Betrag von vielleicht 15 Reichstalern zuzugeben. Deshalb meine Frage vorhin auch, wie die Unterstützung ist. Also mittlerweile seit diesem Jahr, Beginn dieses Jahres, ist die Kita wieder in städtischer Trägerschaft und wird eben entsprechend kommunal unterstützt. Und da hat uns ja die Frau Schöllner zugesichert, dass das auf jeden Fall auch eine zukunftsfähige Zusammenarbeit sein wird und nicht ein reiner Verwaltungsakt oder eine, wie nennt man es, Pflichtaufgabe ja, der Kommune sein wird.
Also mir als Person, Christine Schöllner, als Ortsbürgermeisterin, war auch nicht wirklich bekannt, dass es die Kindereinrichtung als Hellerstift bezeichnet wurde, denn ich kannte es aus meiner Kindheit tatsächlich nur als Kindergarten und auch noch nicht mal als Rotkäppchen, sondern wirklich nur als Kindergarten, wo man dann jeden Tag mit Freude hingegangen ist und manchmal auch noch den anderen Kindergarten, der an der katholischen Kirche ist, auch noch besucht hat. Also die Kindergärten haben sich auch gegenseitig früher immer besucht und das war immer sehr spannend, auch für die Kinder, also auch für mich als Kind damals, muss ich zugeben.
Frau Schöllner erwähnte es gerade, Heller Stift ist so als bekannt oder nicht durchgängig bekannt, dass das solches war. Da kommt der Name Heller jetzt auch ins Spiel. Nämlich, wir erzählten vorhin davon, dass existenzielle Sorgen die Kinderbewahranstalt immer wieder geplagt haben, dass verschiedene Betreuungsformen und auch Orte gefunden wurden, wo, also ich glaube, bei einer Frau des Schusters und bei einem Tischlermeister wurden die Kinder quasi aufgenommen in zwei Räumen. Bis 1846 dann die Familie Heller ins Spiel kam. Familie Heller, der Herr Johann August Heller war 30 Jahre lang Arzt in Zörbich, bevor er dann auch nach Halle verzog. Und er vermachte der Stadt Zörbich einen Großteil seines Vermögens. Und seine Frau Emma Heller wiederum bestimmte dann, dass da sie die lokale Situation kannte, dass ein Teil seines Vermögens, das der Stadt zugeordnet wurde, entschied sie dann als Witwe, dass er für einen Bau einer Kinderbewahranstalt zu verwenden sei und eine Stiftung gegründet wurde. Darauf, wie gesagt, geht dann dieses Heller Stift als solches heraus, was die Einweihung dieses Gebäudes, was dann gebaut wurde, mit unter Zuhilfenahme verschiedener Mittel, unter anderem der Stiftsmittel, sorgte dafür, dass die Kinder und dann auch die Spielgeräte dann in diesen Ort Hohe Straße 11 als in die Hellersche Kinderbewahr- und Waisenverpflegungsanstalt, wie man es damals nannte, ganz offiziell am 1. Oktober 1856 eingeweiht wurde. Die Frau Heller hatte als Stiftungsinhaberin auch die Möglichkeit, eine Lehrerin zu ernennen, Therese Wagenknecht, die dann tatsächlich auch 11 Jahre lang ihren Dienst dort im Stift ausführte. Das Statut hatte die Frau Heller auch selbst erarbeitet und laut der Chronik von Frau Weber wurde es am 27. April 1859 dann auch offiziell von der Landesregierung genehmigt. Die Verwaltung oblag damals und wie heute auch einem Kuratorium, das aus 8 Mitgliedern bestand. Da war der Superintendent dabei, ein Stadtverordnetenvorsteher, ein Mitglied der Königlichen Kreisgerichtskommission, der Kirchenrendant, der jedesmalige Bürgermeister, ein zweiter Geistlicher, ein Arzt und ein Mitglied der Bürgerschaft. Und die Aufsicht erfolgte damals über die Ortsschulbehörde und selbst die Stifterin, also die Emma Heller, nahm teilweise selbst an den Sitzungen teil. 1879 hat die Frau Weber herausgefunden, eröffnete die Tochter des Zörbiger Rektors, dann Luise Hinsche genannt, einen Privatkindergarten für höhere Töchter, damals bei ihrem Papa im Zimmer des Rektorats, also der Dienstwohnung ihres Vaters. Aber diese Einrichtung bestand nur wenige Jahre. Als Vergleich kann man dazu sagen, in der Zeit bekamen die Lehrerin, wir würden heute sagen die Kindergärtnerin der Heller Stiftung, 210 Mark und die Magd 76 Mark jährlich, muss man dazu sagen. Nun habe ich auch noch ein paar Fragen an den einzelnen Herren in unserer Runde im heutigen Gespräch, an den Museumsleiter von Zörbich, den Stefan Auert-Watzig. Ich habe beim Besuch von Zörbich gesehen, dass es einen Stadtspaziergang gibt, der Zörbiger Stadtspaziergang nennt er sich, der verschiedene Standorte hat und vor den Standorten ist auch eine kleine Tafel aufgestellt und unter der Nummer 14 oder derzeitigen Nummer 14 befindet sich dann eben auch tatsächlich der Hinweis darauf, dass die Kindertagesstätte Rotkäppchen einer der Frauenorte in Sachsen-Anhalt ist. Nun sind Tafeln das eine, was man machen kann. Das andere ist, wenn jemand ein paar Informationen haben will oder vor allen Dingen auch die Hintergründe, was ich gerade im Bereich dieser Entwicklung der öffentlichen Kindererziehung in Sachsen-Anhalt ja so spannend, selber persönlich spannend finde. Wie sind die Zusammenhänge in einem Ort? Warum wurde so etwas gegründet? Warum ist es gerade so entstanden oder nicht anders? Wir sprachen vorhin davon, Kinderbewahranstalt versus Kindergarten nach Fröbel'schen Konzept. Solche Möglichkeiten kann man natürlich auch, oder welche Möglichkeiten sind denn geplant, dass im musealen Bereich, dem Sie ja vorstehen und wo jetzt wohl einiges auch geändert werden soll, aktualisiert werden soll, das neu zu gestalten? Da wäre ich jetzt mal total neugierig, was Sie sich so vorstellen.
Ja, also wir planen natürlich eine Veränderung auch im musealen Bereich. Wir wissen, das Museum Zörbich oder es heißt ja jetzt Kulturquadrat Schloss Zörbich mit seinen Bestandteilen Museum, Bibliothek, dem Archiv und den Bürger- und Vereinsräumen befindet sich ja eine Neuorientierung. Und selbstverständlich sollen nicht nur immer die Männer, also eine reine Männersache soll das Ganze sein, weil das ist ja bislang die Geschichte immer gewesen. Also große Persönlichkeiten, meistens Männer, werden als Helden dargestellt und dann, wie gesagt, beeinflussen sie die Geschichte. Sondern für uns ist es auch wichtig darzustellen, dass es durchaus auch Frauen gibt oder gerade Frauen gibt, die in in ihrer historischen Relevanz vieles in den Städten bewegt haben. Also das ist ganz entscheidend. Und wie gesagt, im Museum wollen wir natürlich auch die Geschichte Zürichs im 19. Jahrhundert erzählen, als eine Geschichte von einem Wiederaufstieg einer kleinen Stadt, die auch von äußeren Faktoren mit beeinflusst wurde, also sprich Rübensaftproduktion, agrarische Revolution, selbstverständlich auch mit entsprechenden Persönlichkeiten wie dem Ehrenbürger und Kinderbuchautor Viktor Blütgen. Und selbstverständlich spielt auch das Hellerstift, also das die heutige Kindertagesstätte Rotkäppchen, eine gewisse Rolle, weil wir natürlich auch deren Geschichte im Museum aufbereiten und auch darstellen wollen. Zum einen besitzen wir natürlich im Museum eine große Anzahl von Fotografien aus der Zeit, unter anderem auch vom Hellerstift, aber auch Selbstzeugnisse von Kindergärtnerinnen der damaligen Zeit, die hier also dargestellt haben, wie sich der Alltag gestaltet, welche Möglichkeiten mit den Kindern sie zu beschäftigen, sie zu erziehen gegeben waren. Und das Ganze wollen wir zukünftig in der Ausstellung nicht durch großartige Objekte, denn über die verfügen wir nicht, darstellen, sondern eben anhand einer multimedialen Aufbereitung des Themas, nämlich durch eine Hörführung oder ein kurzes Hörstück, was die Leute dann hier bei uns entsprechend an einer Hörstation abrufen können und sich darüber informieren können. Das soll natürlich auch ein Beispiel sein, wie die industrielle Entwicklung in Zürich gerade auch in den Kindergartenbereich hineingespielt hat. Und da ist Zürich natürlich sehr stark vernetzt zur damaligen Zeit. Also wie gesagt, die Anwesenheit von Friedrich Fröbel, das Engagement von Bürgern für diese Einrichtung und natürlich auch immer wieder das Erhalten dieser Einrichtung unter verschiedenen politischen Vorzeichen, das wollen wir natürlich gerne hier zeigen und auch vor allen Dingen den Leuten nahebringen.
Eine Sache, die mir auch während der Beschäftigung oder der Beschäftigung mit Zürich, der Stadt oder auch der Region und auch deren Geschichte aufgefallen ist, wie üblicherweise auch in anderen Städten und Gemeinden vorhanden, in der Regel eben wirklich diese Söhne der Stadt zu würdigen. Das hatten Sie jetzt gerade schon angesprochen und wir können auch darauf hoffen, dass das entsprechend im Online-Angebot überarbeitet wird.
Mit großer Sicherheit kann man darauf hoffen, weil ich auch kein Freund davon bin, immer nur aus männlicher Perspektive Geschichten zu erzählen, das ermüdet. Und vor allen Dingen, sie können gerade durch also starke Frauen, wir hatten heute das Thema beispielsweise Ernestine Christine Reiske, das sind alles Persönlichkeiten, die hier seitdem wir die Überlieferung hier kennen, ich denke, das wird es auch früher gegeben haben, aber die zumindest seit dem frühen 18. Jahrhundert hier auch Zürich geprägt haben. Ne? Also gerade auch Herzoginnen und deren Töchter, die auch für Zürich eine Rolle spielen, sind ganz entscheidend. Und auch die Frauen von starken Männern, also auch ein Viktor Blütgen beispielsweise, wäre ohne seine Frau Clara, wäre sein Schaffen nach 1900 gar nicht denkbar gewesen. Also man geht hier durchaus davon aus, so ist es auch der heutige historische Ansatz, also zumindest den ich verfolge, dass es hier immer wieder eine Symbiose gibt. Also die Frauen beeinflussen die Männer, aber die Männer eben auch die Frauen. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, was man hier zeigen kann.
Das freut mich natürlich besonders, jetzt hier so ein Statement zu hören von einem Mann der Tat, der hier vor Ort weiter wirken wird. Weil ich denke, das ist sicher allen jetzt mittlerweile deutlicher geworden, dass die Frauenorte eben genau diesen Ansatz haben, zu sagen, die Geschlechterrollen darzustellen, vor allen Dingen auch mal darauf hinzuweisen, was es in der heutigen Zeit noch zu finden gibt aus Geschichtsschreibung, die eben in der Regel oft Geschichtsschreibung von Männern und über Männer gewesen ist, aber dann wirklich noch zu sichern, was an historischen Zeugnissen da ist und vor allen Dingen auch die Lebensleistung darzustellen. Denn wenn man davon ausgeht, dass eine Kindererzieherin eine Ausbildung gemacht hat beim Herrn Fröbel und das war nicht gerade eine preiswerte Angelegenheit, das war also vor allen Dingen dann auch im bürgerlichen Kontext jungen Frauen möglich, aber es bot eben erstmals die Chance, eine tatsächlich geregelte Berufsausbildung zu haben und diesen auch auszuüben. Wenn man aber daran denkt, dass man immer dann von den Fräulein Müller, Meier, Schulze hört, war es eben tatsächlich so, dass die Frau aber zur damaligen Zeit, sobald sie geheiratet hatte, ihren Beruf eben aufgeben musste. Das heißt, Frauen, die sich weiterhin der Kindererziehung oder auch danach im schulischen Bereich gewidmet haben, mussten ein ewiges altes Fräulein bleiben, um sich dafür zu entscheiden, dass sie mehr für andere Menschen oder andere Familien Kinder leisten wollten und dafür auch auf die eigene Familie verzichtet haben. Das ist etwas, was ich auch im Zusammenhang mit dieser Beschäftigung mit der Frauengeschichte gelernt habe. Und ich denke, das ist Eine Sache, die auch in die heutige Zeit hineinspielt, dass es eben so ganz verschiedene Lebensentwürfe gibt von Männern und Frauen, wie man sein Leben gestalten wird, was einem wichtig ist. Und es ist eben wirklich tatsächlich schön, dass es auch aufgezeigt wird und einen immer mal wieder in Erinnerung gerufen wird, zu überlegen, was ist wichtig im Leben. Und in solchen außergewöhnlichen Zeiten, wie wir es momentan mit der Corona-Pandemie haben, glaube ich, ist diese Rückbesinnung auf solche Werte eben auch, was erziehe ich meine Kinder. Ich hatte vorhin mit Frau Stenschke schon gesprochen. Sie war so stolz drauf, dass die Kinder zur Höflichkeit erzogen wurden. Und was sagt man? Guten Tag und man reicht die Hand. Und all diese kleinen Rituale jetzt eben so nicht möglich sind, aber dass man vielleicht eine Möglichkeit findet, das jetzt eben anders darzustellen und miteinander umzugehen, aber nicht minder herzlich. Und gerade in so kleineren Städten, wie es in Zürich hier ist, dann wirklich auch gelebt werden kann. Das ist etwas, was ich hoffe, was weiter Bestand haben wird. Und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat, eben gerade weil ein Museum jetzt nicht geöffnet hat, etwas konzeptionell zu arbeiten und neue Sachen zu besprechen. Und da ist der Dialog auf jeden Fall eröffnet, auch mit der Kita als solche, was da für Gestaltungsmöglichkeiten sind, wenn ich das richtig vorhin gehört habe. Gestaltung der Außenwände mit grafischen Bereichen, also mit grafischen Mitteln, all das lässt hoffen und lässt vor allen Dingen neugierig machen, Zürich im Blick zu behalten und wiederzukehren oder überhaupt das erste Mal zu besuchen, den Stadtspaziergang abzuschlendern und eben, wie gesagt, Deutschlands ältesten, heute noch existierenden Kindergarten auch mal zu besuchen und natürlich die anderen anderen Möglichkeiten, die in Zürich noch vorhanden sind. In dem Zusammenhang fällt mir auch ein, wir hatten vorhin die Verbindung schon zum 50. Frauenort Sachsen-Anhalt, die Ernestine Reiske benannt. Das finde ich auch sehr interessant, wenn wir da weiter zusammenarbeiten, zumal ich weiß, dass die stellvertretende Schulleiterin, die sich in Kemberg darum kümmert, da auch immer gerne neue Anregungen entgegennimmt und vielleicht lässt sich ja auch mal ein kleiner Besuch organisieren, weil wie gesagt die Schüler da auch sehr aktiv sind, was ich eine sehr gute Gelegenheit finde, junge Leute an Historie heranzuführen. Und sie sagte mir auch, gehen Sie mit mir durch die Stadt und fragen Sie, wer Ernestine Reiske ist. Also mittlerweile ist sie bekannt in ihrem Ort. Einen anderen Zusammenhang sehe ich nur noch, weil wir gerade sich gerade um einen Kindergarten drehte. Wir haben ja einen Podcast, wo es um das Hedwig-Kurz-Mahler-Archiv in Nebra geht. Und in dem Zusammenhang hatte ich versprochen, ja auch tatsächlich Werke von Hedwig Kurz-Mahler auch zu lesen. Und da bin ich darüber gestolpert, dass sie, die ja nun eine sehr profunde Kennerin ihrer Zeit ist und vor allen Dingen was auch an Trends, damals stattfand, was wichtig war oder was im Gespräch war. Und es gibt tatsächlich, also wenigstens einen Roman, den nämlich ich gelesen habe, da geht es dort, dass eine Fabrik oder eine Tochter eines Fabrikbesitzers sich im Gegensatz zu ihren Brüdern, die eben dann später in die Fabrik einstiegen, eine Ausbildung genossen und sich einbrachten in die Entwicklung, sich sehr nutzlos vorkam, dass sie nichts der Gemeinschaft oder der Stadt oder dem Ort beibringen kann und dass sie dann auf die Idee kommt, einen Kindergarten zu gründen. Sie selber war nur nicht ausgebildet, aber sie sorgte sich sozusagen, wir würden heute sagen, die Infrastruktur als solche und machte wie auch immer dann auch das Geld locker, dass tatsächlich ausgebildete Erzieherinnen sind. Also selbst im Schaffen, was man ja lange Zeit nur als diese sogenannte seichte Literatur, diese Groschenromane gesehen hat, also selbst da spiegelte sich die historische Entwicklung, Kindergartenbewegung, Kinderbewahranstalten, wie kümmert man sich, welche Möglichkeiten gibt es eben auch für Frauen beruflich oder eben sich gesellschaftlich zu engagieren. Das würde ich hier gerne an der Stelle noch mit einfügen, weil, wie gesagt, der ein oder andere das vielleicht auch nochmal recherchieren kann. Und es davon zeugt, es gibt tatsächlich ein Netz von Frauenorten, die immer wieder zueinander Bezüge finden. Und ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für heute. Frauenorte erzählen Geschichten. In Sachsen-Anhalt auch jede Menge über die Kindergartenbewegung oder die Geschichte der öffentlichen Kleinkindererziehung, sodass weitere Frauenorte zu erkunden sind, eben zum Beispiel in Köthen, also ganz hier in der Nähe von Zürich, das kann man vielleicht sogar verbinden, aber auch weiter im Süden, im Burgenlandkreis, in Dreußig oder aber eben zum Beispiel auch in der kleinen Stadt Leuna, wo der erste Betriebskindergarten gewürdigt wird. Aber das soll dann eine neue Geschichte sein. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche mir, bleiben Sie neugierig und vor allem gesund.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.